Gewalt sind immer die anderen. Gewalt sind immer die Monster, die Psychos, die Irre. Ich setze das alles in Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Wo man in der Zeitung lesen, oder? Also ich lese in der Zeitung nicht. Oder selten, vielleicht einmal im Jahr, am 25. November, habe ich eine Statistik, die steht über Gewalt zuhause oder in der Ehe oder in der Partnerschaft. Und das ganze Jahr durch habe ich Schlagzeilen von Vergewaltigungen im Parkhaus. Grundsätzlich sind wir aber wirklich nicht auf dem Stand, an dem wir sie setzen für ein Land von unserem Wirtschaftsstand oder von unserem Wohlstandsstatus.
Was sich so fortschrittlich gibt.
Genau, sind wir einfach nicht sonderlich weit. Und das fängt halt wirklich an bei ganz kleinen Sachen, wie dass wir in der Schweiz viel zu wenig Frauenhäuser haben. Wir haben viel zu wenig Familienzimmer, wir haben generell viel zu wenig Zimmer.
Er findet mich, egal wo ich bin. Ein Satz von einer Frau, die jahrelang von ihrem Mann brutale Gewalt hat müssen erleben und nicht nur sie, sondern auch ihre drei Kinder. Es liest sich wie ein Albtraum, der nie aufhört. Ich rede vom Text, der im Zürcher Strassenmagazin erscheint, am 30. Dezember 2025. Und der Text, der hat Natalia Widla geschrieben, Journalistin und Expertin mittlerweile, wenn es um Gewalt an Frauen geht. Sie hat zusammen mit der Journalistin Miriam Sutter zwei Bücher geschrieben zum Thema. Das eine heisst «Hast du Nein gesagt?» und das andere heisst «Nie aus Liebe». Natalia Widla ist mein Gast, was mich sehr freut. Hallo Natalia.
Hallo, danke, dass ich da bin.
Hey, du, wir reden natürlich über einen Fall, wo du sehr professionell alles irgendwie anonymisiert hast, dass man keinen Rückschluss kann ziehen, wenn man das liest, um welche Person das es da geht. Mich nimmt Wunder, wie so ein Kontakt zustande kommt von dir als Journalistin zu so jemandem, wo ja ich mir vorstelle, muss es eine wahnsinnige Vertrauensbasis geben, dass jemand seine Geschichte so erzählt.
Ja, das ist so. Also ich habe vom Surprise den Auftrag bekommen, dass ich für die Hintermauern-Serie mit jemandem reden soll oder jemanden finden soll, der eben in dieser Form von Beziehungsgewalt ausgesetzt war. Ich habe aber davor schon öfters eben für unsere Bücher oder auch für journalistische Texte Frauen, also meistens Frauen porträtiert, die geschlechtsspezifische Gewalt erfahren haben. Und darum habe ich so ein bisschen eine gewisse Reichweite, hätte ich jetzt gesagt. Bei mir läuft das viel über Instagram, dass ich halt mit Organisationen vernetzt bin, wo Opfer oder Betroffene repräsentieren, wo Betroffene sich finden. Das heisst, wenn ich eine Anfrage raushaue, dass ich so jemanden suche, dann habe ich meistens schon ein bisschen einen Rücklauf mit Personen, die vielleicht sagen, ich kenne jemanden, ich kann jemanden fragen oder sich Personen selber melden. Und es war in dem Fall auch so gewesen, dass über eine andere Person mir sie vermittelt worden ist. Und genau, ich sie dann kontaktiert habe. Und sie war sehr, sehr bereit gewesen, mitzumachen, weil es ihr, wie sie im Text auch selber sagt, einfach wichtig ist, über das Thema zu reden und Bewusstsein zu schaffen dafür.
Zum Thema sind eben mittlerweile unter anderem von dir zwei Bücher erschienen, wahnsinnig viel Recherche. Du hast auch andere Texte zum Thema gemacht. Also ich finde jetzt gerade bei diesem Text, finde ich ja, man erlebt ja auch noch mal ein Stück weit, oder man hört, was die Frau alles an Brutalität erlebt hat und auch Elend und ihre Kinder auch. Und ich frage mich so ein bisschen, wie, du sagst jetzt eben, es gibt dann auch so Kontakt über Instagram und weiss ich was alles. Wie gehst du heute mit so Themen um? Also ist das irgendwie eine gewisse Form von Abhärtung mittlerweile?
Ich glaube, es ist eine Form von Professionalisierung. Also wir werden das, Miriam und ich, sehr oft gefragt, auch in unseren Lesungen. Ich würde es eher so vielleicht vergleichen mit jemandem, der in der Pflege arbeitet oder in der Palliativpflege oder so etwas, wo man viel Elend sieht oder mit Kindschaft im sozialen Bereich. Ich glaube, man gewöhnt sich an die Härte von einem gewissen Thema. Das heisst nicht, dass man abstumpft in dem Sinn, aber man findet vielleicht eine gewisse professionelle Distanz zu sich selber. Und ich glaube, so ist es bei mir auch. Das heisst nicht, dass mich nicht auch gewisse Fälle an mich reinnehmen oder dass mir etwas nach oder nachher geht. Aber ich glaube, die Möglichkeit, können, darüber zu schreiben und mit den Personen reden und ihnen ein Stück weit auch das geben, was sie möchten, wenn es in dem Fall ist, dass sie möchten, porträtiert werden oder ihre Geschichte erzählt bekommen, das hilft ein bisschen mit dieser Ummacht. Also ich tue ja nicht statistisch die Fälle erfassen, sondern mit den Personen arbeiten und ihnen ein Stück weit eine Stimme geben. Und ich glaube, das ist befähigend und auch ein bisschen tröstlich, dass man etwas machen kann und nicht nur muss darüber lesen oder zuschauen.
Reden wir noch über Text. Wie habt ihr euch verabredet? Habt ihr telefoniert? Oder wie muss man sich die Situation vorstellen, wenn ihr euch dann treffen und sie dir die Geschichte erzählen?
Ich habe ihr zuerst auf WhatsApp geschrieben. Das ist ein bisschen meine Erfahrung, also wie ich auch möchte angeschrieben werden. Ich gehe nicht das Telefon, wenn eine fremde Nummer anruft. Ja. Und ich glaube auch gerade bei traumatischen Themen finde ich es ein bisschen übergriffig, wenn ich jetzt ihr anrufe und aufs Band spreche und sage, hey, ich will mit dir über die Gewalt reden. Mhm. Darum habe ich jetzt erst geschrieben, gesagt, die Person, die mich vermittelt hat, hat sie aber auch schon vorinformiert. Also sie hat ihr gesagt, ich habe der Natalia Widla deine Nummer gegeben, sie wird sich melden. Und dann habe ich quasi den Kontakt aufgenommen und dann haben wir in dieser Woche telefoniert, uns austauscht. Ich habe ihr mal erklärt, um was es überhaupt geht, was ich will von ihr oder was ich brauche von ihr, ob das passt mit ihren Vorstellungen. Und dann haben wir einen Termin gesucht, wo wir uns haben verabreden konnten. Und in dem Fall war es so, dass ich zu ihr gefahren bin, weil es natürlich auch noch fotografiert worden ist. Und ich auch wollte ja, sie in ihrem Umfeld treffen und in ihrem Umfeld interviewen. Mhm. Überlasse ich aber tendenziell auch den Menschen selber. Es gibt Personen, die vielleicht nicht möchten, bei sich zu Hause noch über die Gewalt reden, sondern irgendwo anders sich treffen, draussen treffen, mit einem Kaffee, Bier, ist es so gewesen, dass natürlich auch wegen dem Kind, dass sie gefunden hat, sie möchte, dass ich zu ihr nach Hause komme, und das war in Ordnung. Mhm.
Ja, das ist, kann man noch, ist irgendwie nachvollziehbar. Und dann hockst du dort und erzählt sie einfach oder stellst du dann Fragen, so wie in einem Interview?
Mhm. Es ist immer anders. Es gibt Betroffene, die sehr offen erzählen, die nicht aus dem Erzählen rauskommen. Und es gibt Betroffene, die mehr eine Q&A-Situation schätzen oder das auch offen sagen. Ich weiss nicht, wo ich ansetzen muss, bitte frag mich. Mhm. Bei ihr war es jetzt so, dass sie sehr offen und sehr von sich aus erzählt hat. Und ich habe dann einfach nachgehakt und ja, Fragen eingeworfen. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt Personen, die erzählen von sich aus sehr chronologisch hinführen. Es gibt Personen, die fangen im Jetzt an und erzählen eher fragmentarisch. Und ich glaube, das ist ein Teil von der journalistischen Arbeit, dass man das irgendwie zusammenbekommt. Und ich meine, ich zeichne die Gespräche ja auch auf. Es ist einfach ein langes Transkript, wo ich für mich vielleicht einmal muss eine Timeline machen muss. Aber ich glaube, es steht mir nicht zu einer anderen Person zu befehlen oder sagen, wie sie oder er über Gewalt reden soll. Also ich glaube, dort geht sehr vieles aus der Erinnerung raus. Und man merkt auch oft beim Schwätzen, dass zum Beispiel ein Teil von der Erinnerung, die vielleicht noch nicht so oft erzählt wurde, sind wie andere, als zum Beispiel nicht bei der Polizei oder nicht in der Therapie, vielleicht zuerst gar nicht Erwähnung findet und dann erst nach eineinhalb Stunden Gespräch kommt dann noch vor, es hat noch die Episode gegeben, die extrem relevant ist für die Geschichte, aber ich habe die irgendwie abgespalten von mir. Also ich glaube, dass, wenn man über das Thema schreibt, sollte man schon viel Zeit einplanen. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, du willst ja selber möglichst wenig Einfluss nehmen mit Fragen oder ja, mit möglichst künstlichen Chronologien, dass das möglichst
genau, das meine
ungefiltert
ich,
kommt. Oder?
Genau, ja. Genau. Und das ist ein, also ich meine, die Porträtierte wird den Text ja dann auch noch gegenlesen und abnehmen und dann schauen, ob ich die Timeline auch wirklich richtig dann erzählt habe. Aber ich glaube, wie du sagst, es ist wirklich wichtig, dass Personen selber eine Geschichte so erzählen, wie sie sie erlebt haben. Und das ist nicht zwingend chronologisch zeitlich.
Sie erwähnt auch die Angst, die permanente oder beziehungsweise auch der Grund, wieso dass sie zum Beispiel den Mann nie verlassen hat am Anfang, dass sie eigentlich wirklich sicher war, ist, der findet mich, egal wo ich bin, egal wo ich hergehe. Jetzt hat sie das vorerst ja geschafft. Ist die Angst jetzt weg oder ist sie immer noch da?
Ich glaube, die ist immer noch da. Ich habe sie das gefragt. Ich habe sie natürlich auch gefragt, wie es ihr geht. Ich glaube, sie... Ja, ich sage auch nicht gerne, sie ist eine starke Frau, weil das irgendwie so ein Klischee ist. Ich glaube, sie ist wirklich jemand, der sehr gut die Situation für sich selber mittlerweile durchgearbeitet hat und auch mit dieser Anzeige und dem laufenden Prozess natürlich sehr stark das Bedürfnis hat, dass es wirklich vorbei ist. Aber ich glaube, sie hat sich recht stark wieder im Leben eingefunden und weiss auch, dass sie halt nicht kann in dieser konstanten Angst leben. Also ich glaube, irgendwann wird ja auch die Angst ein Stück weit zu einer Normalität, so schlimm das klingt. Ich glaube, die ist immer noch um. Sie sagt ja auch im Text, dass jedes Auto, das durchfährt, hat sie immer noch das Gefühl, es könnte sie sein.
Ja, wo die gleiche Farbe hat.
Die gleiche Farbe hat oder die gleiche Marke. Mhm. Obwohl er eben wirklich eigentlich nicht weiss, wo sie wohnt oder nicht wissen kann, wo sie wohnt. Ja, ich glaube wirklich, eben, es ist auch da wahrscheinlich ein bisschen ein Abspalten, weil irgendeine Normalität muss möglich werden. Und wenn du noch Kind hast und noch einen Job hast und einen Alltag, musst du bewerkstelligen. Und ja, sie ist ja auch auf eigene, ich sage nicht auf eigene Gefahr hin, aber sie hat ja auch Wellen aus dem Frauenhaus raus. Sie hat Wellen allein mit dem Kind ein Leben haben, wo sie kann ihre eigenen vier Wände haben. Darum nehme ich an, sie hat sich das schon sehr gut überlegt. Ja.
Mhm. Mir ist noch ein Zitat hängen geblieben im Text, wo sie sagt, ich glaube nicht, dass eine Haftstrafe etwas an seiner Einstellung ändern würde. Im Moment ist es ein Gerichtsverfahren, das läuft. Mhm. Und ich habe das auch aus einem Interview ähnlich gehört bei dir, wo du im YouTube-Kanal von Amnesty International gegeben hast, wo du sagst, ja, einfach ins Gefängnis sperren, das ändert nichts bei diesen Männern. Ja. Also einerseits gibt es wahrscheinlich Strafe, wenn es einen Schuldspruch gibt, aber das andere wäre ja, wie geht man mit so Tätern um oder wie was,
ja,
was mehr?
Also wir haben im Bereich sogenannte häusliche Gewalt haben wir natürlich Täterprogramm oder ja, Resozialisierungsprogramm, wo begleitend zu einer Haftstrafe könnte auferlegt werden oder anstelle von einer Haftstrafe oder zumindest ein Teil davon aufgehoben zugunsten von resozialisierenden Massnahmen. Und ich glaube, dass so etwas einfach zwingend nötig ist. Das liegt schlussendlich an den Richterinnen und den Richtern, so etwas auch verpflichtend zu verhängen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, und ich glaube, die Forschung, also nein, ich glaube, ich weiss, die Forschung gibt mir dann auch recht, dass einfach eine Haftstrafe, die extrem prekarisierend ist, in jedem Fall und ein extremer Einschnitt ist, ändert einfach nicht zwingend etwas an Einstellungen, die man hat. Natürlich kann es sein, dass jemand ins Gefängnis geht und jemand anders trifft und irgendeinen Einfluss hat oder irgendetwas liest. Das ist immer möglich, aber ganz durchschnittlich oder ganz im Grundsatz weg sein von der eigenen Komfortzone, in einer fremdbestimmten Situation sein, in einer prekären Situation sein, finanziell wie psychologisch, wie zwischenmenschlich, führt eher dazu, dass man sich verhärtet auf eigene Ansichten oder sich irgendwie zurückzieht oder vielleicht noch Groll und Hass noch stärker hegt. Vor allem, wenn keine Einsicht vorhanden ist. Und das scheint nicht so zu sein, dass der Täter nicht einsichtig ist, dass er nicht weiss, was er falsch gemacht hat oder nicht weiss, was die Schwere davon ist, von dem, was er gemacht hat. Und in solchen Fällen, wenn die Einsicht fehlt, wird nur eine Haftstrafe nichts ändern. Dann wird sich der Hass sehr wahrscheinlich noch mehr manifestieren und wachsen. Mhm. Und dort wäre aber wirklich eine therapeutische Begleitung notwendig, wo zuerst mal eine Verantwortungsübernahme stattfindet. Von ich kann einer anderen Person ein Leid da und ich habe das selber zu verantworten und nicht die andere Person, die mich provoziert hat oder irgendetwas. Also ganz klassische Verantwortungsübernahme würde am Anfang von so einem Prozess stehen.
Das hast du, glaube ich, auch in dem anderen Interview vom erwähnten Mal zum Fall Pellico gesagt, wo all die Männer, die zusätzlich noch angeklagt sind, eigentlich mehr damit hadern, dass sie verwünscht worden sind und öffentlich jetzt gebrandmarkt werden, anstatt dass sie sich wirklich Gedanken über ihre Tat machen und merken, dass das eigentlich ihr Fehler gewesen ist.
Ganz genau, ja. Ja, eigentlich, was du sagst, ich glaube, dass erleben wir relativ oft bei diesen öffentlich ausgereihten Prozessen, die natürlich nur einen ganz kleinen Teil darstellen, dass, oder zumindest wenn ich die Sachen verfolge, habe ich schon das Gefühl, dass die Personen sich entschuldigen. Aber eigentlich tut es ihnen hauptsächlich leid, dass sie aufgeflogen sind und nicht, dass sie wirklich eine Einsicht haben zum Tatgeschehen.
Jetzt, der Podcast, der kommt Ende Dezember raus. Rund um den Heft-Release dann, am 30. Dezember 2025. Wir sind jetzt am Aufzeichnen Mitte Dezember, wo die Budgetdebatte läuft im Bundeshaus. Und es hat jetzt gerade an dem Tag, wo wir aufzeichnen, am 11. Dezember, die ein, zwei Tage vorher, sowohl im National- als auch im Ständerat grosse Diskussionen gegeben um Gelder, die hätten sollen gesprochen werden zum Schutz von Frauen.
Genau.
Einerseits ist das etwas, das zum Büro für Gleichstellung zwischen Mann und Frau fliessen und andererseits ist es auch noch um Präventionsgelder gegangen für Kantone, die wiederum könnten dann mit dem Geld Kampagnen unterstützen, die sich in der Prävention engagieren. Mhm. Jetzt muss man ja sagen, das Ganze hat auch mit der Istanbul-Konvention zu tun, wo es genau um diese Sachen geht, dass man zum Beispiel eben die Gewalt an Frauen sollte verhindern. Und die Schweiz hat das unterzeichnet. Es ist vielfach davon geredet worden, ist es nötig oder nicht, oder es gibt noch irgendwie andere Budgetposten, die man offenbar wichtiger findet als das. Aber eigentlich geht es ja darum, dass die Schweiz ja dort einen Nachholbedarf hat, eigentlich in diesem Bereich, oder?
Genau, also die Schweiz hat die Istanbul-Konvention, also wenn man es überprüfen, 2016 unterschrieben oder ratifiziert, das war nochmal später gewesen. Es ist so oder so viele, viele Jahre her. Und die Istanbul-Konvention, wie du gesagt hast, das ist eine Übereinkunft vom Europarat zum Schutz von Mädchen und Frauen vor geschlechterspezifischer Gewalt. Und die Schweiz ist im Prozess von dieser Umsetzung schon mindestens einmal gerügt worden von der Grevio, von der Behörde, die Umsetzung überwachen soll oder überwacht, weil die Schweiz nicht vorwärts kommt. Also es ist so, dass die Istanbul-Konvention, wie du eigentlich schon gesagt hast, auch mit den Geldern, es hat Massnahmen, die vom Bund gesprochen werden und Massnahmen, die in den Kantonen umgesetzt werden. Bei uns in der Schweiz ist alles immer langsamer und schwerer durch den Föderalismus, das ist so. Und die Kantone haben ihre eigenen politischen Mehrheiten, wo ja, gewisse machen vorwärts, andere nicht. Grundsätzlich sind wir aber wirklich nicht auf dem Stand, an dem wir sie setzen für ein Land von unserem Wirtschaftsstand oder von unserem Wohlstandsstatus.
Was sich so fortschrittlich
gibt. Genau, sind wir einfach nicht sonderlich weit. Und das fängt halt wirklich an bei ganz kleinen Sachen, wie dass wir in der Schweiz viel zu wenig Frauenhäuser haben. Wir haben viel zu wenig Familienzimmer, wir haben generell viel zu wenig Zimmer. Ich könnte mich irren, aber ich glaube, das ist etwa Faktor 4, wo man müsste so viel mehr Zimmer haben in den Frauenhäusern. Dann eben Beratungsangebote hast angesprochen. Mit dem Opferhilfegesetz von 1993 haben wir mittlerweile in jedem Kanton eine Opferhilfestelle. Aber das ist ja auch erst, wenn eine Gewalttat passiert ist. Und wie du gesagt hast, bei der Präventionsarbeit, bei der Gewaltberatung, Mannenbüros und solche Aspekte, ja, gewisse Kantone machen vorwärts und andere halt nicht. Und für das wären die Gelder absolut notwendig, wobei ich sagen muss, dass auch die Gelder, von denen du jetzt geredet hast, das sind einfach Tropfen auf den heißen Stein. Also ich meine, eine Million oder 2 Millionen, 2,5 Millionen durch 26 Kantone bleibt nicht mehr viel Geld übrig. Also das kann man vielleicht eine Stelle ein Jahr finanzieren damit. Also das ist wirklich nicht viel Geld. Und ich glaube auch da, es geht wieder zurück auf die Vorstellung, und das ist wirklich meine freie persönliche Interpretation, dass die Schweiz sich als sehr fortschrittliches Land wahrnimmt, als sehr egalitäres Land, wo Gewalt nicht passiert. Und wenn sie passiert, kommt sie von außen. Also ich glaube, die ganze Debatte auch um Schutz von Frauen in Anführungszeichen ist sehr stark vermengt mit der Migrations- und Rassismusdebatte, dass sich sehr viele politische Akteure auf den Standpunkt stellen, wir wollen ja unsere Frauen schützen, in Anführungszeichen. Und das machen wir ja, indem wir eben wollen, härtere Migrationsregeln, härtere Rückführungsregeln und so weiter. Und das Geld da, die Heim, das brauchen wir ja gar nicht, weil die Ehemänner und ihre Ehefrauen, die können ja machen, was sie wollen. Sie sind eh alles gute Schweizer und machen nichts Falsches.
Das ist übrigens jetzt auch gerade in dieser Budgetdebatte wieder so
ganz
von gewissen politischen Seiten her.
Ganz genau. So, und ich weiss, es klingt wirklich, es sind so ein bisschen Plattitüden, aber es ist wirklich eine grosse Hemmung in dem drin, dass fast keine Argumentation möglich ist, warum man Geld braucht für Prävention in der Schweiz für Männer in diesem Land. Ohne dass sofort das Argument fällt, ja, aber unsere Schweizer brauchen das gar nicht, wir müssen die anderen nicht ins Land lassen.
Das führt mich ein bisschen zu einer Frage, die ich mir auch notiert habe. Und die betrifft eher so mein Geschlecht. Männer, ich mache mir viele Gedanken, gerade wenn ich so Texte lese wie von dir oder über Bücher nachdenke, die ihr schreibt, und denke wirklich sehr oft sehr fest darüber nach, wo habe ich so die blinden Flecken, wo gehe ich so durch die Gesellschaft durch. Auch so in meiner Bubble oder in meinem beruflichen Umfeld. Und frage mich dann sehr oft genau so Sachen. Ist es dann immer so, dass man sagen kann, ja, ich bin es ja nicht. Und wir machen das ja nicht. Und die einen sagen dann, ja, es ist einfach ein importiertes Problem.
Genau.
Verharmlosen wir es? Schauen wir zu wenig fest her? Sind wir zu wenig selbstkritisch? Vielleicht jetzt auch gerade als Mann, aber generell auch sicher als Gesellschaft.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich das, was wir vorher schon, du hast kurz den Fall Bellico angesprochen. Ich meine, ich glaube, dass man sich nicht angesprochen fühlt, in dem Fall als Mann, also wenn ich die Kategorie von gewaltausübenden Personen nehme, hängt auch damit zusammen, wie Gewalt in unserer Gesellschaft dargestellt und wahrgenommen wird. Gewalt sind immer die anderen. Gewalt sind immer die Monster, die Psychos, die Irren. Ich setze das alles in Anführungs- und Schlusszeichen. Wo man in der Zeitung lesen, oder? Also ich lese in der Zeitung nicht oder selten, vielleicht einmal im Jahr, am 25. November, habe ich eine Statistik, die steht über Gewalt zuhause oder in der Ehe oder in der Partnerschaft. Und das ganze Jahr durch habe ich Schlagzeilen von Vergewaltigungen im Parkhaus, die nicht weniger schlimm sind, das wollte ich damit nicht sagen, aber es verzerrt unsere Wahrnehmung von Gewalt. Mhm. Es hilft uns einfach zu sagen, so, oh mein Gott, okay, das ist mega brutal, mega blutig, so etwas würde ich nie machen. Und dass ich das Nein von meiner Partnerin regelmässig nicht respektiere, ist ja wie etwas ganz anderes.
Ja.
Und das ist wirklich das Täterbild, das wir haben. Das Täter sind immer die anderen. Und das Spannende dazu ist, das ist auch etwas, was wir ermittelt haben für das zweite Buch, «Niemals als Liebe», dass also ich ein Interview machen mit einem amerikanischen Forscher, der sehr viel zu Vergewaltigung und Vergewaltiger geforscht hat. Und ich habe am Schluss die Frage gestellt, was die Männer gemeinsam haben. Weil das ist ja eigentlich immer so ein bisschen die grosse Frage, man will ja den Faktor X finden. Und den gibt es nicht. Aber was er gesagt hat, ist, alle Männer, die er interviewt hat, haben das Gefühl, sie sind kein Vergewaltiger, aber sie können benennen, was ein Vergewaltiger ist. Also sie, haben
sie
wirklich,
erkennen eigentlich eine Vergewaltigung.
Sie erkennen eine Vergewaltigung. Aber
sie
was
aber nicht erkennen, wenn sie sie selber...
Ganz genau. Was ich gemacht habe, ist anders, weil ich bin kein Monster. Ich habe ja Gründe. Ich bin alkoholisiert, ich bin abgelenkt, ich habe eine Charakterschwäche, aber ich bin nicht böse und darum ist meine Tat keine böse Tat. Und ich glaube, das lässt sich übertragen auf sehr viele Gewaltfelder in unserer Gesellschaft. Und das lässt sich auch übertragen. Ich meine, ich kenne das ja auch selber. Also als weise Person oder als... auf der Täterinnenseite stehen bei Rassismus zum Beispiel. Das ist ja schwierig. Also ist ja nicht angenehm, wenn man irgendwo sagt, so, hey, ich bin dort strukturell gesehen, bin ich dort on the upper hand. So. Aber darum müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen. Männer genauso wie andere Personen in anderen marginalisierten Gruppen gegenüber.
Mhm. Natalia, danke vielmals für das Gespräch.
Ich danke dir, merci.
Und das Heft, das Neue, das gibt es gerade noch Ende Jahr, 30. Dezember, schon mal erwähnt, kommt es raus, dort eben auch mit dem Text von der Natalia Widler. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.